InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Ja, herzlich willkommen zur 98. Folge InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige Infektiologinnen aus Hamburg. Wir, das sind Annette Hennix. Hallo Annette.
Hallo, guten Abend.
Till Koch.
Hallo, guten Abend.
Und ich, Elena Terhalle. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir noch weitere Unterstützerinnen gewonnen haben. Und zwar werden wir jetzt auch noch unterstützt von der DGI, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, und von der Akademie für Infektionsmedizin, das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Wie immer gilt dabei, alle drei Institutionen machen uns keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung verantwortlich gemacht werden. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt deshalb immer gerne an uns unter info@infektiopod.de oder an @infektiopod in den sozialen Netzwerken.
Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Das hilft uns immer sehr. Unser Hauptthema ist heute die S3-Leitlinie Sepsis, die ja überarbeitet wurde und jetzt gerade frisch publiziert wurde. Wir wollen aber als erstes mal einsteigen mit so ein paar News, die sich in letzter Zeit ergeben haben, und die will Till uns einmal vorstellen.
Ja, genau. Ach, ich wollte es eigentlich schon bei den letzten Folgen erwähnen, aber es gibt so ein paar News aus der HIV-Welt. HIV ist ja immer gar nicht so ein großes Thema hier im Podcast, aber es interessiert mich auf jeden Fall und ich glaube viele andere auch. Und eine der großen HIV-Konferenzen, die ja jedes Jahr so stattfinden, ist diese CROI, also Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. Also im Prinzip eine große HIV-Konferenz, die an verschiedenen Orten stattfindet und jetzt im März diesen Jahres war sie in San Francisco. Und das ist dann halt immer so ein Ort, wo in der HIV-Research-Welt so die neuesten Dinge publiziert werden oder die neuesten Dinge verkündet werden. Und genau, da gab es auf jeden Fall auch ein paar News, die ich einmal mitgebracht habe. Und bei dem ersten geht es um eine neue Substanzklasse, nämlich das Medikament Islatravir. Und um das einzuführen, muss ich aber, glaube ich, ganz kurz nochmal die bisher verwendeten Substanzklassen erwähnen. Also das Thema ist ART, also antiretrovirale Therapie, also die Medikamente, die wir gegen HIV geben. Und ich sag mal so, in dem Standardrepertoire sind bislang eigentlich vier Kategorien oder vier Gruppen von Medikamenten. Das erste sind die Nukes, das sind die NRTIs, auch abgekürzt, und das sind zum Beispiel Emtricitabin oder Lamivudin oder Tenofovir auch. Das zweite sind die NNRTIs, Rilpivirin oder Doravirin sind da so Vertreter. Dann gibt es die Protease-Inhibitoren, da gibt es eigentlich nur einen, Darunavir. Und das andere sind die Instis, das sind die Integrase-Strang-Inhibitoren, die enden alle auf Gravir, Bictegravir zum Beispiel oder Dolutegravir. Und jetzt, genau, es gibt halt diese vier Kategorien und die sind schon, alle Medikamente darin sind relativ lange bekannt, schon viele Jahre eigentlich. Deswegen ist immer was Besonderes, wenn es ein neues Medikament gibt, was jetzt noch nicht in eine dieser vorbestehenden Gruppen gehört. Das ist so, glaube ich, ein Thema in der Entwicklung von neuen HIV-Medikamenten, dass man einen anderen Wirkmechanismus eigentlich entwickeln will. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass man zunehmend auch Medikamente sucht, die eine lange Halbwertszeit haben. Und ein Prime-Vertreter in den letzten Jahren dafür war das die Kandidatensubstanz Islatravir. Islatravir ist keiner dieser vier Gruppen zuzuordnen, sondern es ist ein sogenannter NRTTI. Hört sich sehr ähnlich an, aber es ist ein nukleosidischer Reverse-Transkriptase-Translokationsinhibitor. Das ist das eine. Also es hat ist eine neue Klasse. Das andere ist, dass es eine sehr lange Halbwertszeit hat und deswegen war die Substanz sehr interessant und ist schon seit vielen Jahren schon erprobt worden und sowohl zur Therapie, aber auch als PrEP, und insbesondere als PrEP schien sie relativ interessant zu sein, weil man sie zum Beispiel, weil sie eine lange Halbwertszeit hat, ist sie evaluiert worden zu einmal monatlichen oralen PrEP-Gabe. Also das wäre schon sozusagen ein Big Deal gewesen, würde ich sagen. Aber wie es manchmal so ist, in der Medikamententwicklung gab es einen Rückschlag. Und das Islatravir ist Ende 2021 von der FDA ist so eine Studie gestoppt worden, nachdem man ein Warnsignal gesehen hat. Und zwar das Warnsignal war, dass die Leute, die das ausprobiert haben, eine niedrige CD4-Zellzahl, dass es da gemessen wurden. Das hat sich noch nicht direkt in einem klinischen Korrelat niedergeschlagen, aber das ist natürlich bei HIV-PatientInnen ein Warnsignal oder eine Entwicklung, die man auf jeden Fall vermeiden will, dass die CD4-Zellzahl als sozusagen Marker der Immungesundheit, dass die sich erniedrigt. Genau, und bei dem CROI sind jetzt verschiedene Studien vorgestellt worden, die das Islatravir weiter untersucht haben. Und zwar haben die in verschiedenen Kombinationen, aber die haben zum Beispiel die Dosis erstmal reduziert. Also vorher waren es 0,75 Milligramm einmal täglich, jetzt haben die das auf 0,25 Milligramm einmal täglich reduziert als Therapeutikum, ne? Also nicht als PrEP jetzt untersucht, sondern in der Kombination mit Bictegravir und Emtricitabin und Tenofovir. Dagegen haben sie es verglichen. Und denen dieser Standardkombi sozusagen war es nicht unterlegen und insbesondere eben ist die CD4-Zellzahl darunter auch nicht abgefallen. Das heißt, das war erstmal encouraging, dass man dieses Medikament, was man für ein paar Jahre schon so, naja, so fast abgeschrieben hatte eigentlich, dass das jetzt doch etwas sein kann, was man weiter erforschen kann und was man weiter, genau, vielleicht weiter benutzen kann.
Und der nächste News-Schnipsel bezieht sich nochmal auf das Lenacapavir. Das ist ja ein langwirksames, auch HIV-Medikament. Da hatten wir in der Folge 88 bei der News von der ID Week auch drüber berichtet, über die Purpose 1 und Purpose 2 Studie, wo Lenacapavir als PrEP, also als Präexpositionsprophylaxe eingesetzt worden ist und wirklich hochgradig effektiv war in der Verhinderung von HIV-Neuinfektionen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die FDA, also in Amerika, die Lenacapavir als zweimal jährliche Subkutaninjektion zugelassen hat in der Indikation PrEP für Jugendliche und Erwachsene mit erhöhtem Risiko für HIV-Infektionen. Bei der EMA ist sozusagen auch eine Zulassung empfohlen worden. Da unterliegt es aber gerade noch dem sozusagen Entscheidungsverfahren. Ich möchte kurz auf den schmalen Preis von 14.109 US-Dollar für eine Injektion hinweisen. Das ist natürlich auch schon wieder ein Brett, ne? Also, aber gut, also das ist der aktuelle Preis, der in den USA aufgerufen wird.
Man hört ja schon zumindest, dass es im globalen Süden vermutlich jetzt schon Lizenzen vergeben wurde von Gilead, von dem Hersteller an sozusagen Generika-Firmen, ne? Von daher kann es zumindest wahrscheinlich in ein paar Jahren da auch günstiger verfügbar sein.
Ja. Ne? Da muss man sich natürlich die Kohle erstmal irgendwo herholen, ne?
Ja, ist schon krass. Ja, auf der CROI gab es so eine Phase 1-Studie, auch ganz interessant dazu. Da jetzt, du hattest es ja gesagt, ist für sozusagen alle 6 Monate subkutan und da ist eine Phase 1-Studie zu alle 12 Monate IM. Ist so ein kleines Detail, aber ist dann vielleicht noch ein bisschen praktischer. Ne? Ist ja manchmal so, dass die Applikationsart auch einen Unterschied macht und das war jetzt, wie gesagt, nur Phase 1, das heißt, da ist auch noch keine Effektivität untersucht. Aber die hatten zumindest wohl gute Wirkspiegel da von der Substanz im Blut gezeigt damit. Also genau, vielleicht, ich glaube, das wird sowieso in den nächsten Jahren, wird es da nochmal Entwicklungen geben, das heißt wahrscheinlich noch längere Intervalle und so weiter.
Ne? Ja, also man muss sagen, das ist eine super Sache, ne? Wenn man das irgendwie eine Injektion, dann kann man das erstmal wieder ein halbes Jahr abhaken, das ist ja schon sehr angenehm.
Voll.
Genau.
Total.
Vor allem, weil das ja auch noch eine gute Wirksamkeit bei Frauen gezeigt hat, ne? Deswegen finde ich das auch nochmal.
Und dann habe ich noch einen News-Schnipsel, den dritten. Jetzt haben wir ja sozusagen, es waren beides, ich würde sagen, mittelerfreuliche und jetzt sehr erfreuliche News für die Substanzen. Jetzt habe ich jetzt einen News-Schnipsel, der nicht so erfreulich ist. Und zwar ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber es geht nochmal um Mpox. Und zwar ist im CROI, also ist jetzt wie gesagt schon ein bisschen her, aber ist so eine Storm-Studie präsentiert worden, nämlich eine sozusagen sehr gut gemachte Phase 3 randomisierte, placebo-kontrollierte Studie zu der Substanz, zu der einzigen therapeutischen Substanz, die wir bei Mpox haben, zur Tecovirimat. Und genau, die hat im Prinzip gezeigt, dass die Substanz nichts bringt, kann man so ganz verkürzt abkürzen. Ne? Also sie hat sozusagen die Zeit bis zur klinischen Verabheilung nicht verbessert und die Viren sind auch nicht schneller geklärt worden. Und das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, das auch zu berichten, dass diese Substanz, auf die ja doch durchaus große Hoffnungen gesetzt wurden, die nur ganz rar war in dem großen Mpox-Ausbruch, ne? Dass die jetzt nochmal richtig gut untersucht wurde und dass die leider nichts bringt. Das ist irgendwie bitter, aber ich glaube, es gehört auch so zur Wissenschaft dazu, ne, dass man das, ja, dass man eben auch diese Studien macht.
Ja, eben ist doch besser, wenn man es weiß, als wenn man jetzt irgendwie.
Ich würde sagen, dann switchen wir jetzt mal oder gehen wir jetzt mal rüber zum unserem Hauptthema heute, oder? Oder
habt ihr
noch weitere News? Till, hast du noch was mitgebracht für uns?
Nee, ich glaube, das war es erstmal.
Gut, also wir wollen heute über die S3-Leitlinie sprechen für Sepsis, und zwar Prävention, Diagnose, Therapie und Nachsorge, die jetzt updated wurde, jetzt gerade wieder veröffentlicht wurde. Und das ist eine Leitlinie, die bezieht sich auf erwachsene Patienten mit Sepsis oder septischen Schock. Und es gibt, die sind unterschiedliche Abschnitte eingeteilt, und zwar in die Definitionen, in so Screening, Erstmaßnahmen, Infektion und antimikrobielle Therapie. Und aber auch sowas wie Kreislauftherapie, Beatmungstherapie. Wir werden uns heute jetzt vor allem auf die Definition einmal noch zur Wiederholung eingehen und dann aber vor allem über die Infektion und antimikrobielle Therapie sprechen. Wir wollen jetzt nicht alle anderen, Kreislauftherapie, Beatmungstherapie etc., darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Das können dann die...
Können wir auch nicht so gut.
Genau, das habe ich nämlich auch gesagt. Das können vor allem die Intensivmediziner dann machen, finde ich, genau. Die Nephrologen oder wie auch immer.
Ich finde bemerkenswert, dass ja tatsächlich auch wirklich... Also alle beteiligten Fachgesellschaften ja auch beteiligt waren, ne? Also wir haben ja irgendwie Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, Infektiologie, Neurologie, natürlich die Intensivmediziner, Chirurgen, Anästhesisten, Pneumologen, Hygiene, Onkologen und auch dann aber so medizinische Psychologie, Selbsthilfegruppen. Also es ist wirklich eine sehr very comprehensive Autorenteam.
So soll es ja sein bei einem
Querschnittsthema, ne? Genau, nee, also schon sehr gut, finde ich. Ja. Und auch insgesamt, finde ich, sind da auch viele Punkte nochmal nachgeschärft worden, die in der letzten Version so ein bisschen schwammig waren. Also ich finde es echt eigentlich ganz gelungen, aber da kommen wir gleich nochmal genau drauf.
Vielleicht wiederholen wir einmal nochmal die Definition der Sepsis und des septischen Schockes. Sepsis ist einmal eine akut lebensbedrohliche Organdysfunktion, hervorgerufen durch eine inadäquate Wirtsantwort auf eine Infektion. Und für die Diagnose einer sepsis-assoziierten Organdysfunktion ist ein Anstieg des SOFA-Score um größer gleich 2 Punkte zu werden. Also der SOFA-Score, nicht der Quick-SOFA-Score.
Und das finde ich auch nochmal, also ich meine, diese Sepsis-Definition, die haben wir natürlich auch alle tausendmal gelesen, aber ich finde diese, gerade das nochmal, das ist ja, es geht ja um diese überschießende Wirtsreaktion, ne? Also nicht jeder Nachweis von Bakterien im Blut ist eine Sepsis. Also das, finde ich, fliegt auch manchmal durcheinander. Also dann hat man irgendwie Stab aus dem Blut, auf einmal ist es eine Sepsis. Nee, also das ist natürlich eine Blutstrominfektion. Die Patienten können bums stabil sein, alles fein, Entspannung ist angesagt. Und dann, wenn eben diese überschießende Reaktion kommt und wir dann Hypotonie, also was es dann alles für Faktoren gibt, dann sprechen wir eben tatsächlich von einer Sepsis, die dann auch nochmal abzugrenzen ist vom septischen Schock, der sich eben dann dadurch definiert, dass eine Hypotension persistiert, trotz adäquater Volumentherapie. Also wir haben niedrigen Blutdruck, geben Volumen und der Blutdruck geht aber nicht hoch und man muss dann eben Vasopressoren, also Katecholamine einsetzen und einen erhöhten Laktat verzeichnen. Also ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, dass man das so ein bisschen schärft. Blutstrominfektion, Sepsis, septischer Schock. Also das sind so die Entitäten, von denen wir reden.
Und ich finde aber auch, man muss auch einfach sagen, dass die Definition von Sepsis schwierig oder kompliziert ist. Absolut. Also wenn ich Studierende frage im Unterricht so, dann kriege ich immer 12 Antworten und davon ja ist vielleicht nicht ganz so viele richtig. Also das ist, und ich glaube aber, wenn man Ärztinnen und Ärzte fragt, ist es auch ähnlich. Das ist wirklich schwierig, Sepsis richtig zu definieren und auch richtig zu diagnostizieren im Alltag. Das ist sozusagen in beide Richtungen hat das eine gewisse Unschärfe und es ist nicht leicht. Und aber nochmal ganz zentral neben sozusagen dieser überschießenden Wirtsantwort ist ja auch die Organdysfunktion. Ne? Also dass wir sozusagen irgendein Organsystem haben und Organsystem ist da relativ weit gefasst. Ne? Das kann das ZNS sein, also die Leute können ein bisschen vigilanzgemindert sein. Klar, Leber, Nierenversagen können wir leicht durch Blutwerte messen, aber es kann sozusagen auch, sagen wir mal, das kardiovaskuläre System sein, also im Sinne von eben der Hypotension oder Herzversagen mit Lungenödem und so weiter. Ne? Also da gibt es sozusagen viele verschiedene Ausprägungen, aber irgendwas von diesen Organsystemen muss nicht gut funktionieren.
Und in der klinischen Praxis ist das ja auch wirklich ein fließender Übergang teilweise. Ne? Also da kann natürlich jemand in die Notaufnahme reinlaufen, der irgendwie ein bisschen Husten und eine Pneumonie hat und der hat halt irgendwie eine Stunde später eine Sepsis. Ne? Das ist natürlich auch ein Krankheitsbild, was sich relativ zügig dann entwickeln kann, dass man diese Leute eben auch monitoren muss. Und da ist es tatsächlich ja manchmal wirklich schwierig, das dann irgendwie auch diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen, wo es dann wirklich kritisch wird, ne? Genau.
Genau, ich glaube, da sprichst du auch ganz schnell, ganz wichtig nochmal diese Akuität oder dieses zum Teil rasche Entwickeln an. Und deswegen ist die Sepsis ja auch so gefürchtet, weil eben, wenn man das Zeitfenster verpasst, wo man was dagegen tun kann, und was dagegen tun kann, heißt in erster Linie Antibiotika in die Vene geben und sozusagen Kreislauf unterstützen, ne, dann kann man eben auch schnell dran sterben. Deswegen, Sepsis hat ja auch eine total hohe Stärke.
Genau, und also wenn wir jetzt sozusagen jemanden haben und wir haben eine Sepsis diagnostiziert oder einen sepsischen Schock, dann ist ja sozusagen der Schritt vor der antimikrobiellen Therapie erstmal die Diagnose. Also eine Sepsis, zu einer Sepsis gehört schon eine Infektion. Also es gibt ja auch Krankheitsbilder, die können aussehen wie eine Sepsis, sind aber keine Sepsis. Wenn man so Makrophagenaktivierungssyndrom oder auch eine schwere Malaria, die können sich ja ähnlich äußern mit irgendwie Fieber und auch Hypotension, Organdysfunktion, aber sind eben nicht sozusagen eine bakterielle Infektion, überschießender Immunantwort. Also man muss tatsächlich sich wirklich sehr bemühen, auch eine Infektion nachzuweisen. Das heißt also insbesondere muss man Blutkulturen abnehmen. Und da gibt es eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, keine Entschuldigung, das nicht zu machen. Und zwar mindestens 2 Paar Blutkulturen, auch wenn Patienten schon Antibiotika bekommen haben. Also das ist natürlich dann Abzug in der B-Note, ist natürlich nicht optimal, weil sozusagen die Nachweiswahrscheinlichkeit sinkt. Aber auch dann muss es gemacht werden. Und es reicht sozusagen, Patienten einmal zu stechen, 3 Paar Blutkulturen abzunehmen und die Blutkulturflaschen zu beimpfen. Man muss jetzt nicht mehr dieses sogenannte Multisite-Sampling machen, also 3-mal stechen an verschiedenen Orten im zeitlichen Abstand. Das erniedrigt sozusagen nur die Anzahl der Blutkulturen, die dann tatsächlich abgenommen werden, das Füllvolumen der Flaschen. Also tatsächlich ist dieses Single-Site-Sampling 1 Stich, 60 Milliliter Blut, 6 Blutkulturflaschen beimpfen, also 3 Paar. Das ist ausreichend. Und dann muss man die Patienten natürlich wirklich gut untersuchen, um mögliche Fozi, die man dann gegebenenfalls eben auch nicht nur antibiotisch angehen muss, sondern auch chirurgisch sanieren muss. Hat jemand einen Abszess? Hat jemand eine Fasziitis? Hat jemand ja einen Harnstau und mal eine Urosepsis? Müssen die Harnwege entlastet werden? Also das sind alles so Dinge, die müssen zügig untersucht werden, um dann eben auch neben der antibiotischen Therapie andere therapeutische Maßnahmen zu ergreifen.
Ich finde, diese beiden Sachen, die du gerade gesagt hast, die kann man, finde ich, nicht oft genug und nicht zu deutlich sagen, weil ich finde, dieses, dass man wirklich nur eine Punktionsstelle braucht für die Blutkulturen, finde ich extrem wichtig, weil das in allen oder in vielen Köpfen immer noch so drin ist. Wir müssen an 2 verschiedenen Orten die Blutkulturen abnehmen. Und das zweite ist einfach, dass der Infektionsfokus wirklich behoben wird, dass das im Vordergrund steht, ne? Dass man wirklich die klinische Untersuchung, ist es das Bein möglicherweise doch, müssen dann doch die Unfallchirurgen ran und operieren. Na, ich finde, das ist extrem wichtig, auch für das Outcome hinterher.
Absolut,
ja, genau. Mich freut es auch voll, dass das jetzt auch langsam diese Erkenntnisse, mit denen wir ja schon seit ein paar Jahren rumlaufen, uns immer alle erzählen, dass man nur einmal stechen muss in der Regel für Blutkulturen zum Beispiel, dass das jetzt auch in die Leitlinien zunehmend Einzug hält.
Dann gibt es ja noch so ganz viele andere fancy mikrobiologische Diagnostiken, PCR, Sequencing, Pipapo, das ist alles irgendwie nice to have und kann man auch in gewissen Indikationen dann machen, aber wirklich Bread und Butter, ich habe letztens auch nochmal unseren Mikrobiologen im Vortrag sind diese verdammten Blutkulturen. Also wenn jeder Sepsis-Patient 3 Paar Blutkulturen kriegt, dann wäre so viel gewonnen und alles andere ist wirklich dann die Kür und häufig ja auch nicht initiiert. Also dass man bei jetzt Verdacht auf Meningitis natürlich PCR aus dem Liquor macht, wenn man das irgendwie die Chance dazu hat oder ein Labor dazu hat, das kann man sicherlich auch machen, aber wichtig sind die Blutkulturen. Und das führt auch eigentlich zu keiner signifikanten Verzögerung von irgendwas, weil einen IV-Zugang brauchen die Patienten sowieso und aus einer frisch gelegten Verweilkanüle kann man die Blutkulturen ja dann abnehmen. Also das ist, also wie gesagt, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Und wichtig ist, glaube ich, noch, wenn Patienten mit zentralen Kathetern kommen, also eine katheterassoziierte Sepsis soll ja vorkommen, also Portkatheter, Dialysekatheter, ZVKs, wenn man jetzt von nosokomialen Infektionen ausgeht, dann tatsächlich auch aus liegenden Kathetern eine Blutkultur abnehmen, um dann eben zu sehen, wie ist die Time-to-Positivity der Blutkulturen, wenn man dann sozusagen aus dem Katheter eine Blutkultur deutlich früher positiv hat aus der Peripherie. Damit ist dann sozusagen die katheterassoziierte Infektion in Anführungsstrichen bewiesen, aber sonst eigentlich keine Kulturen aus liegenden Kathetern abnehmen, weil die Kontaminationsgefahr zu groß ist. Genau.
Jetzt haben wir über die Diagnose der Infektion, also über die Blutkulturen und Fokuskontrolle gesprochen. Der nächste Punkt ist jetzt Beginn der antimikrobiellen Therapie. Und zwar haben sich da die Empfehlungen etwas verändert. Und zwar schreiben sie jetzt, wir empfehlen bei Patienten mit Sepsis, dass die Verabreichung für einen intravenösen Antiinfektiva so schnell wie möglich bei Patienten mit einem septischen Schock idealerweise innerhalb einer Stunde erfolgt. Und zwar ist das jetzt so verändert worden, dass zuvor bei beiden empfohlen wurde, also bei Sepsis und bei septischen Schock, das innerhalb von einer Stunde zu machen. Und die empfehlen jetzt aber bei einem Verdacht auf eine Sepsis zunächst eine zeitnahe weitere Diagnostik durchzuführen. Und dann, wenn man den Verdacht hat auf eine zugrunde liegende Infektion, dass man dann möglichst schnell, also innerhalb möglichst von 3 Stunden, die antiinfektive Therapie verabreichen soll. Genau, und das fand ich jetzt eigentlich ganz gut, dass die das jetzt nochmal näher, also nochmal genauer differenziert haben zwischen Sepsis und septischer Schock.
Genau, zumal ja diese Mortalität, also ich glaube, jeder, der sich mit Sepsis schon mal beschäftigt hat, kennt ja diese Komar-Daten, wo diese schöne Balkendiagramme, wo dann so in 30 Minuten Abstand die Mortalität steigt. Und daraus wurde dann sozusagen immer extrapoliert, je früher, desto besser. Und innerhalb der ersten Stunde, sonst sterben alle Patienten. Aber das waren eben Patienten, die einen septischen Schock hatten und keine Patienten, die eine Sepsis hatten. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass viele Patienten, und man hat dann von diesen Daten sozusagen extrapoliert, wir machen das jetzt für alle innerhalb der ersten Stunde. Und wir hatten ja schon erwähnt, es gibt andere Krankheitsbilder, die können so ähnlich aussehen wie eine Sepsis und sind aber vielleicht gar keine. Aber solange die Patienten eben nicht im Schock sind, kann man einmal durchatmen und sich überlegen, was ist hier eigentlich los? Also das ist sozusagen der Patient, wenn man natürlich weiß, der Patient hat eine Sepsis, der hat eine dicke Pneumonie, der ist jetzt irgendwie hypoton und hat noch keinen septischen Schock, dann kann man dem natürlich auch sofort das Antibiotikum geben. Aber wenn man noch gar nicht weiß, was los ist, hat man sozusagen jetzt erlaubt bekommen, in Anführungsstrichen. Also es gibt jetzt diese Leitlinie, die auch auf Daten basierend folgerichtig sagt, erstmal gucken, was eigentlich los ist. Und dann, wenn wir den Verdacht tatsächlich haben, da liegt eine Infektion vor, dann starten eine Antibiotikatherapie. Aber nicht hektisch jetzt innerhalb von 30 Minuten da irgendwie das Carbapenem reinschütten, weil das ist jetzt eine Sepsis. Also das finde ich eine super Differenzierung nochmal dieser beiden Entitäten. Also das fand ich extrem gut, dass das jetzt so da drin steht, muss ich sagen.
Ja, absolut, weil sonst in der Notaufnahme ist einfach total häufig dieser CRP ist hoch, zack, ich mache ein Antibiotikum-Reflex. Genau. Und da geht er und dann denkt er, hört halt leider oft das Nachdenken darüber auf, was sozusagen die Ursache ist. Weil wenn ich das Antibiotikum schon gegeben habe, dann habe ich ja sozusagen schon, ist mein Job schon beendet, ne? So ein bisschen überspitzt gesagt jetzt als Arzt. Und so soll es natürlich genau nicht sein, sondern nicht.
Genau, das ist ja auch die vierte Entität zwischen neben Blutstrominfektion, Sepsis und Septisch. Schock ist ja die Zeapitis. Man muss sagen, und die hat ja natürlich, da muss man ja eigentlich erstmal, kann man erstmal ganz entspannt durchhaben. Genau, ja.
Sollte das Antibiotikum erstmal weglassen, außer man hat gute Gründe eigentlich. Na, warum muss man eher die Gründe suchen, warum man Antibiotikum gibt, ja.
Ja, und ich finde, um da sozusagen hinzukommen, also da kann man jetzt tatsächlich, es gibt ja diese Tarragona-Strategie, die man da so ein bisschen auch anwenden kann. Also zum einen ist ja look at your patient, also guck den Patienten an. Was hat der für einen Infektfokus? Was ist das für ein Patient? Ist der immunsupprimiert? Kommt der gerade irgendwie aus dem Ausland zurück? Kommt der aus irgendeinem Outbreak? Kommt der aus dem Pflegeheim? Dann tatsächlich hit hard and early stimmt ja schon. Also wenn man eine Sepsis oder einen septischen Schock hat, dann soll man jetzt nicht stundenlang rumwarten und überlegen, sondern wenn man den Infektionsfokus gefunden hat oder hochwahrscheinlich identifiziert hat, dann gibt man natürlich das Antibiotikum. Listen to your hospital. Also man muss gucken, mit was für Erregern muss man rechnen? Hat man vielleicht gewisse Resistenzprobleme in dem Krankenhaus? Also sowohl, wenn es um nosokomiale Infektionen geht, aber auch so, was man an Bakterienstatistik sozusagen aus der Mikrobiologie hat. Und dann muss man sich auch überlegen, wo liegt die vermutete Infektion und wo will man mit dem Antibiotikum hin? Also get to the point. Wenn man jetzt sagt, was für ein Antibiotikum wählen wir aus, dann muss es auch auf den vermuteten Infektionsfokus passen. Und apropos Fokus, der fünfte Punkt ist Fokus, Fokus, Fokus. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Also genau, aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Was für ein Patient ist das? Was erwarten wir, um dann eben die empirische Therapie auszuwählen?
Aber das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Übergang dann zu den nächsten Empfehlungen, und zwar der antimikrobiellen Therapie.
Also man sollte sich tatsächlich überlegen, was für einen Patienten hat man vor sich, was für einen möglichen Fokus hat man, mit welchen Erregern rechnet man bei diesem Fokus mit hoher Wahrscheinlichkeit und eben dann ein Antibiotikum auswählen, was im Zweifel bei einer Sepsis eher ein Ticken zu breit ist, anstatt dass man daneben haut. Umso wichtiger ist es, Erregerdiagnostik zu machen, um dann im Nachhinein die Therapie anzupassen. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der kommt irgendwie aus dem Pflegeheim, war irgendwie die letzten 3 Monate 5-mal im Krankenhaus, der hat natürlich ein deutlich höheres Risiko, als einen resistenteren Erreger zu haben, als jetzt irgendwie die junge Frau, die noch nie im Krankenhaus war und jetzt mit einem Harnwegsinfekt und einer Urosepsis sozusagen kommt. Also da kann man schon so ein bisschen differenzieren, im Zweifel aber tatsächlich in der Initialtherapie eher breiter, um alles zu erwischen, was man vermuten würde. Wenn Patienten jetzt wirklich kein Risiko haben für multiresistente Erreger, muss man jetzt auch nicht irgendwie Doppeltherapie machen für gramnegative Erreger oder sowas, sondern im Idealfall hat man lokale Leitlinien, die sozusagen anhand des vermuteten Infektionsfokus Empfehlungen geben. Und es gibt ja sonst aber, wenn man das nicht hat, auch nationale Leitlinien von zum Beispiel der Paul-Ehrlich-Gesellschaft, wo dann eben antiinfektive Empfehlungen gegeben werden.
Ja, was ich wirklich ganz cool finde, dass die das jetzt aufgenommen haben, dass man bei Sepsis oder septischen Schock ohne erhöhtes Risiko für multiresistente Erreger keine initiale Therapie mit 2 verschiedenen Medikamenten gegen gramnegative Erreger geben muss. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ich finde es aber auch gut, dass sie das nochmal aufgenommen haben, weil ich finde, das sieht man oder hört man aus unterschiedlichen Krankenhäusern doch immer wieder, dass eine Kombinationstherapie beim Sepsis ich meine, klar, ich verstehe das, wenn man gramnegativ und gram positiv gut abdecken will, aber mit 2 für gramnegative dass die einfach gesagt haben, das wirklich nur bei Risiko bei multiresistenten Gramm-Negativen. Das ist
ja auch so ein bisschen so ein Grundprinzip in der Infektiologie, finde ich, dass man eigentlich auch gute Gründe immer für eine Doppeltherapie haben muss oder dass eine duale Therapie sonst ja doch oftmals auch unterlegen ist. Ne? Aber lass uns doch vielleicht doch noch so ein bisschen praktischer werden. Was sind denn so Substanzen, die ihr in eurer Karriere schon gegeben habt bei Sepsis?
Na, ich glaube, das kommt tatsächlich wirklich drauf an. Ne? Also wenn man jetzt tatsächlich, wie gesagt, den jungen, gesunden Patienten mit einer ambulant erworbenen Pneumonie und einer pneumogenen Sepsis hat, mit einem lumbulären Infiltrat, dem kann man sicherlich sowas wie Ampicillin-Sulbactam geben. Ja. Ne? Weil das sind in der Regel Streptokokken, die wir erwarten oder andere jetzt so ambulante Erreger, die man damit gut erwischt, in Anführungsstrichen. Wenn wir jetzt den onkologischen Patienten haben, der irgendwie viel im Krankenhaus ist, vielleicht noch irgendwie eine Mukositis hat und noch ein 3-MRGN mal im Analabstrich hatte oder sowas, wenn der jetzt in der Sepsis kommt, also da wäre ich extrem breit und würde wahrscheinlich sagen, also wenn der jetzt eine Sepsis oder einen septischen Schock hat, müsste man vielleicht im Zweifel diesen 3-MRGN noch mit adressieren. Da würde man da wahrscheinlich ein Carbapenem geben und mit der Mukositis vielleicht dann auch noch Vancomycin gleich dazu. Also das wäre dann so ein Fall, wo ich sagen würde, also diese Patienten, die haben einfach null Reserve und da ist alles möglich. Da muss man irgendwie breit reingehen. Bei Urosepsis, das ist ja so der häufigste neben pneumogener Sepsis, da ist es natürlich so, dass man Keime der Urogenitalflora in Anführungsstrichen erwischen möchte. Und da kommt so ein bisschen auf die lokale Resistenzstatistik an, ob man dann tatsächlich sowas wie Piperacillin Tazobactam, vielleicht sogar auch ein Cephalosporin Drittgeneration oder auch ein Carbapenem, wenn man jetzt viele Probleme mit Resistenzen hat in der lokalen Resistenzstatistik. Also da würde ich mich so ein bisschen orientieren, was sind so die Voraussetzungen. Wenn wir eine katheterassoziierte Sepsis haben, dann sind das ja eher sowas wie Staphylokokken, Enterokokken. Da würde man dann mit Vancomycin vielleicht auch primär reingehen. Also ich glaube, es ist wirklich look at the patient and look at the hospital. Und dann muss man tatsächlich gucken, was würde man erwarten. Und im Idealfall haben sich schon Leute darüber Gedanken gemacht und lokale Leitlinien geschrieben, auf die man so ein bisschen zurückgreifen kann. Ne? Genau.
Ja, nur so in der klinischen Praxis auf Intensivstation. Ich kenne es aber auch, dass es auch Situationen gibt, und das ist nicht so selten, finde ich, wo es eben ein bisschen unklar ist. Also wo gesagt wird, es könnte das sein, es könnte aber auch das sein. Das heißt, man braucht auch so eine Art Default-Sepsis-Medikament eigentlich im Krankenhaus. Genau, bei uns ist es Piperacillin Tazobactam zum Beispiel. Aber genau, in anderen Krankenhäusern ist es ein anderes.
In der Leitlinie ist es jetzt auch so, dass die eine Tabelle Empfehlung zu Substanz in der kalkulierten antimikrobiellen Initialtherapie der Sepsis, die dort gibt, die unterscheiden dann zwischen nosokomial erworben und ambulant erworben und dann aber auch für pulmonal, urogenital, abdominal, Haut- und Weichgewebe, katheterassoziiert, unbekannt. Das Ganze ist adaptiert aus der S2K-Leitlinie kalkulierte parenterale Initialtherapie bakterielle Erkrankung bei Erwachsenen, die allerdings, wie ich nachgeguckt habe, schon relativ alt ist. Aber trotzdem finde ich, lohnt sich schon auch, wenn man jetzt keinen Leitfaden jetzt in der Klinik intern hat, sonst einen Blick auf diese Tabelle. Da sind die Leitsubstanzen, die hattet ihr schon erwähnt. Die sind natürlich sowas wie Meropenem, Piptaz bei Gramm-Negativen. Bei Gramm-Positiven geben die hier, ist auch, was mir auffällt, überhaupt gar kein Vancomycin mehr an. Katheter assoziiert eher Daptomycin und bei so Abdominalinfektionen dann Linezolid und auch bei den Haut- und Weichgeweben Linezolid, was ja auch Sinn macht. Nur so einfach, dass man das da, finde ich, ganz gut nachgucken kann, falls man jetzt irgendwie keinen internen Leitfaden hat.
Ja, das mit dem Daptomycin, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Also da ist ja noch so eine Fußnote. Man kann auch Vancomycin geben mit Spiegelbestimmung. Also ich finde so immer in der Primärtherapie so Reservesubstanzen wie Daptomycin so ein bisschen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir natürlich auch gerade bei den Enterokokken dann doch Resistenzentwicklungen unter Therapie sehen. Und also das mit dem Vanco, das kennt man ja aus der persönlichen Erfahrung. Das ist dann manchmal schwierig mit dem TDM und dann braucht das eine Weile und bis das, ne, also aber also eigentlich haben wir gute Dosisempfehlungen und wenn man jetzt irgendwie das wirklich genau haben will, dann macht man halt nicht Talspiegelbestimmungen, sondern so AUC-Rechner. Da kann man das ja ein bisschen besser quasi steuern. Da gibt es ja gute Online-Tools, wo man dann auch mit anhand GFR und Körpergewicht so Dosisfindungen machen kann. Ja, also bei uns ist tatsächlich in der Primärtherapie immer noch Vancomycin, ehrlicherweise. Und also in der Regel, wenn man wirklich die volle Loading-Dosis gibt und sich dann irgendwie vernünftig an der Dosierung hält, dann landet man eigentlich auch schon, wo man hin will. Also ich habe das diese wirklich tagelang nicht im Zielbereich ist in der Regel, wenn die Loading-Dosis fehlt oder man einfach zu vorsichtig dosiert, weil man irgendwie Angst vor Nephrotoxizität hat. Aber natürlich, Vanco im subtherapeutischen Spiegel bringt natürlich nichts außer Nephrotoxizität. Naja.
Ja, aber diese Tabelle 2 ist das halt, die finde ich auch wirklich sehr gut. Gerade weil in dieser anderen Leitlinie von der PEG stand es nicht ganz so spezifisch drin, sondern war dann eher so die Überklasse innerhalb der Penicilline zum Beispiel genannt. Also die Tabelle ist sehr gut.
Genau, und dann geht es sozusagen weiter zur empirischen Pilztherapie. Da gibt es dann auch Empfehlungen sozusagen. Also die Empfehlung ist eigentlich, bei Patienten mit Sepsis oder septischem Schock keine empirische Pilztherapie durchzuführen, außer es liegen Risikofaktoren für eine Pilzinfektion vor. Und da muss man aber ehrlicherweise sagen, wenn man sich die Risikofaktoren für die Candida-Sepsis anguckt, dann ist das schon eine relativ ausgedehnte Liste. Da steht dann auch sowas drin wie Breitbandantibiotika, vorausgegangene Operationen. Also da kann man wahrscheinlich schon relativ, gerade in einem Maximalfall, sogar relativ viele Patienten drunter subsumieren, muss man sagen. Und also klar, man kann sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen, so ein Echinokandin, das hat irgendwie ist relativ nebenwirkungsarm, kann man irgendwie schon mal machen. Und vielleicht, wenn man jetzt wirklich Patienten im Einzelfall hat, die schwerst krank sind, ist das sicherlich auch, worüber man diskutieren muss. Ich finde jetzt tatsächlich default allen Patienten mit einem ZVK, die eine Sepsis haben, oder allen Patienten, die unter Breitbandantibiotika sind, jetzt immer gleich empirisch eine Candida-Therapie zu machen, ist wahrscheinlich, da ist man wahrscheinlich ein bisschen breit dabei.
Ja, voll, stimmt, aber sozusagen, das schränken die auch ein bisschen ein. Also in der Tabelle 3 sind diese verschiedenen Risikofaktoren für eine invasive Pilzinfektion dargestellt. Und dann schreiben sie aber noch so schön im Text, wobei es keinen Konsens gibt, bei welcher Kombination von Risikofaktoren ein hohes Risiko besteht. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf. Ne? Also ich glaube, das ist schon erkannt worden und das sprechen sie schon an. Also es ist nicht so, dass sozusagen, wenn man nur einen Punkt davon erfüllt, dass man dann auch automatisch ein hohes Risiko hat.
Genau, also das denke ich auch. Ich glaube, das muss man nochmal ganz klar herausstellen, dass das tatsächlich jetzt nicht, genau, das nicht ein Risikofaktor und zack, dann ist das Ding drin. Und es gibt ja auch noch eine Tabelle für invasive Schimmelpilzinfektionen. Ne, also da stehen dann auch Patienten mit so Covid-19 und Influenza, die haben natürlich ein hohes oder ein höheres Risiko für eine Aspergillus-Infektion, aber häufiger haben die ja auch erstmal eine bakterielle Superinfektion mit einer Sepsis. Ne, also auch das, genau, aber das ist sicher, es ist ja auch so gewertet worden. Ich glaube, das ist aber auch okay, so ehrlicherweise. Mhm. Genau, ja. Genau, und der nächste Punkt ist dann, also das finde ich immer sehr interessant, da habe ich mich jetzt auch nochmal belesen, diese prolongierte versus intermittierende Beta-Lactam-Infusion. Also die Empfehlung ist hier sozusagen, Patienten mit Sepsis oder septischem Schock Beta-Lactam-Antibiotika als kontinuierliche Infusion zu geben oder prolongiert versus eben die intermittierende Gabe, die wir so kennen. Und vorwiegend fußt das eben auf diesem Bling-3 oder Bling-3, weiß ich jetzt auch nicht, Trial, die eine große Studie über 7000 Patienten randomisiert hat in kontinuierliche versus intermittierende Infusionstherapie. Man muss sagen, es gab keinen signifikanten Unterschied in der Mortalität, mit einer Tendenz allerdings zu weniger Mortalität in der Continuous Infusion Group. Die kontinuierlich infundierten Patienten hatten aber ein höheres Erreichen des Endpunkts Clinical Cure. Und das war sozusagen, Clinical Cure ist sozusagen der Abschluss der Beta-Lactam-Therapie an Tag 14 ohne Notwendigkeit einer erneuten antibiotischen Therapie innerhalb von 48 Stunden. Und es wird dann noch eine Meta-Analyse zitiert, die sich mehrere Studien angeguckt hat, wo eben auch tatsächlich doch eine Tendenz dazu ist, dass diese Patienten unter kontinuierlicher Infusion besser abschneiden. Was man sich, wenn man sich so die Pharmakokinetik von Beta-Lactam anguckt, ist es natürlich so, die wirken durch Time over MHK, also je länger das Antibiotikum über der MHK ist, desto besser ist das aus PKPD-Sicht. Insofern ist das, wenn man das sozusagen leisten kann, und das macht, das ist ja auf den meisten Intensivstationen auch mittlerweile Usus, ist das was man sicherlich machen sollte.
Vielleicht ein Wort dazu nur noch, dass man den Bolus nicht vergisst. Ich glaube, das ist auch sozusagen in den Standards, ist es eingeübt in der Intensivstation, nur wenn man sich damit vielleicht noch nicht so viel beschäftigt hat. Ne? Also man gibt einmal jetzt bei Piptaz zum Beispiel, gibt man die Dosis sozusagen als Bolus und dann macht man halt den Perfusor an zum Beispiel. Ja.
Genau, und der nächste Punkt ist sozusagen die Dauer der antiinfektiven Therapie. Und das ist, finde ich, was wo wir, glaube ich, in der Praxis echt noch mal besser werden können.
Da ist noch Musik drin, auf jeden Fall.
Da ist noch Musik drin, genau. Also wichtig ist tägliche Evaluation der antiinfektiven Therapie. Sowohl hinsichtlich, hat der jetzt eine Sepsis oder hat der vielleicht doch was anderes? Also wenn wir jetzt an Tag 2 feststellen, ach shit, der hatte ja doch ein Adult-Onset-Morbus Still oder ein Makrophagenaktivierungssyndrom bei CMV-Infektion oder so, dann kann man diese antibiotische Therapie natürlich absetzen. Also dieses, wir müssen jetzt den Zyklus von 7, 10, 14 Tagen vollenden, ist natürlich eine mehr. Also sobald wir eine andere Ursache haben für dieses Krankheitsbild, sobald wir sagen können, okay, das war keine Bakterieninfektion, werden die Antibiotika abgesetzt. In der Regel, wenn Patienten eine Sepsis oder einen septischen Schock haben, sagen wir so 7 bis 10 Tage Therapiedauer. Da gibt es mittlerweile ja wirklich viele Studien bei gramnegativen Erregern, bei intraabdominellen Infektionen, Pneumonien, die wirklich gezeigt haben, dass das nicht unterlegen ist. Ausnahmen gibt es natürlich, Endokarditis, Knocheninfektion, wenn der Fokus nicht saniert werden kann oder noch nicht saniert ist, bestimmte Erreger wie zum Beispiel Staph aureus, da bedarf es dann eben längerer Therapie. Aber in der Regel würden wir tatsächlich sagen 7 bis 10 Tage die antimikrobielle Therapie. So, und der nächste Punkt, wo wir beim Punkt 5 der Tarragona-Strategie Fokus angekommen sind. wenn wir einen Erreger gefunden haben, können wir bitte das Antibiotikum fokussieren. Also wenn jetzt jemand unter Merovanco auf die Intensivstation kommt und wir finden nach 12 Stunden den Staph aureus, kann man die Therapie fokussieren auf ein Staph aureus Medikament. Das ist immer so der klassische Erreger, den ich immer so gerne nehme, weil die Patienten ja wirklich richtig krank sind und man fokussiert ja dann von der Kanone auf so den sehr gezielten Dolchstoß, was aber ja tatsächlich für den Erreger besser ist. Also das muss man sich ja, man tut den Patienten ja nichts Gutes, wenn man den aus der breiten empirischen Therapie lässt, sondern man verbessert ja sozusagen das Bakterium-Antibiotikum-Match und man minimiert die Nebenwirkungen deutlich. Also tatsächlich sozusagen Fokussierung auf das Medikament mit dem besten Nebenwirkungsprofil, was sensibel getestet ist und für den Erreger das Beste ist bei Erregernachweis. Das ist, glaube ich, wirklich nochmal ganz wichtig. Genau, und die nächste Empfehlung noch sozusagen zur Therapiesteuerung sind sequentielle Procalcitonin-Messungen, um vor allen Dingen die Therapie zu verkürzen oder zu begrenzen, sofern der Fokus saniert worden ist. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also wenn der Fokus nicht saniert ist, kann man sich ja hinten überbeugen mit Procalcitonin-Messungen und Therapieanpassungen. Aber wenn das Gelenk im Alter schwimmt oder die Aortenprothese irgendwie infiziert ist und nicht operiert werden kann oder was weiß ich, dann ist das alles sozusagen, ist das alles eine individuelle Entscheidung und fahren auf sich sozusagen. Aber prinzipiell, sagen wir mal jetzt so bei dem 0815 Sepsis-Patienten, gibt es mittlerweile wirklich viele Studien dazu, die geguckt haben, Patienten, die eine Antibiotikatherapie bekommen haben, die Procalcitonin gesteuert war, also sozusagen bei Fallen des Procalcitonins, auf einen bestimmten Wert, da sind die Studien sehr unterschiedlich, also sowohl was Häufigkeit der Messung angeht, auch die Schwellenwerte, aber dass sozusagen eine Procalcitonin-gesteuerte Antibiotikatherapie-Dauer dazu geführt hat, dass die Patienten in der Regel etwas kürzer behandelt worden sind bei sozusagen gleicher Mortalität. Also das heißt, das ist was man sicherlich machen kann, wenn man jetzt Patienten hat, die mit saniertem Fokus und Therapie ansprechen.
Kenne ich auch so aus der klinischen Praxis. Also ich wird, glaube ich, auf Intensivstationen regelhaft auch angewandt. Ne?
Genau. Also wie gesagt, auch hier die Ausnahmen, ne? Sowas wie Staph aureus Bakteriämie, Endokarditis, Candidämie, einfach wo man weiß, da sind längere Therapiedauern vorgesehen. Also das sollte man jetzt nicht sozusagen PCT gesteuert machen. Aber wenn man jetzt eine pneumogene Sepsis zum Beispiel hat oder eine Urosepsis, dann ist das was, wo man das anwenden kann. Und was ich zum Schluss vielleicht noch ganz spannend finde, ist Kapitel 10, was ja ganz neu ist, und zwar Prävention. Das sind ja auch alles eigentlich so No-Brainer, aber vielleicht auch wirklich ganz gut, dass das nochmal so erwähnt worden ist. Also, dass man sozusagen zur Sepsisprävention natürlich auch was machen kann. Also, man kann und sollte ABS-Programme implementieren, um einfach Resistenzentwicklung vorzubeugen, kalkulierte und gezielte Therapien zu optimieren. Man sollte Bundle haben, um Infektionsprävention zu betreiben, also katheter-assoziierte Infektionen zu verringern, Checklisten zur ZVK-Anlage. Da gibt es ja auch wirklich sehr gute Daten, dass das die katheter-assoziierte Infektionsrate deutlich reduziert. Impfungen sollten up-to-date gehalten werden, also sowohl bei Patienten als auch beim Personal anhand der STIKO-Empfehlungen. Und es gibt auch nochmal einen kurzen Absatz, dass Splenie-Patienten auch geimpft werden sollten anhand der Empfehlungen. Genau, also das fand ich nochmal ganz spannend. Und was, glaube ich, wo auch noch viel Musik drin ist, wie du gesagt hast, Till, ist das Behandlungsziel. Also ich glaube, das ist was bei vielen, also bei jedem Patienten eigentlich besprochen werden sollte, wie ist das Behandlungsziel? Also man kann natürlich immer viel machen. Die Intensivmedizin ist wahnsinnig potent und kann viel auch erreichen, aber auch viel auch einfach Status quo erhalten, sodass hier nochmal ganz dezidiert, das ist auch eine neue Empfehlung sozusagen im Vergleich zur Sepsis-Leitlinie von 2018, dass innerhalb der ersten 3 Tage wirklich ein Behandlungsziel festgelegt wird. Also geht es jetzt hier um Kuration, geht es um Suppression, geht es um Palliation, ne, dass man einfach auch weiß, worauf man hinarbeitet und dann auch hinsichtlich, was ist an Diagnostik sinnvoll, was ist an Therapie sinnvoll, im Idealfall natürlich unter Einschluss von Patienten und Angehörigen und medizinischen Behandlungsteam.
Ja, auch das ist ja absolut jeden Tag Realität und Aufgabe ist von IntensivmedizinerInnen und einfach da auch Kommunikation super wichtig ist, ne? Ein ganz großer Teil des Jobs.
Ich glaube, dann haben wir die 2 Kapitel, Kapitel 10 und die antimikrobielle Therapie, glaube ich, einmal durchgesprochen. Oder gibt es noch Ergänzungen von euch? Nee, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fundstück der Woche jetzt, oder? Habt ihr was mitgebracht?
Genau, also ich habe tatsächlich was mitgebracht. Das ist jetzt für die Hamburger insbesondere interessant. Und zwar Bücherhallen sind ja unsere lokalen Bibliotheken und es gibt eine App sozusagen, die nennt sich Onleihe-App. Die kann man eigentlich überall runterladen und da kann man sich tatsächlich alle möglichen E-Books für, also im Rahmen dieses Bücherhallenbeitrags runterladen. Also das ist tatsächlich super auch für Kinder, Kinderbücher und so und auch Erwachsenenbücher. Also das habe ich jetzt neu entdeckt, muss ich gestehen, nachdem ich da immer hingefahren bin und immer alles ausgeliehen war für die Kinder, kann man sich das jetzt wirklich runterladen und auch vorbestellen online und man kann das dann bis zu 4 Wochen, also es ist sehr, sehr gut.
Ich muss sagen, ich finde dieses Vorbestellen auch sehr gut, weil dann kriegt man wirklich eine E-Mail und hat dann irgendwie 24 Stunden Zeit, sich das auszuleihen, das Buch. Das finde ich total cool. Da bin ich irgendwie jetzt auch noch vor ein paar Monaten drauf gekommen. Also ich finde die auch super.
Cool.
Dann mache ich vielleicht mal weiter mit meinem Fundstück der Woche und zwar empfehle ich eine Podcast-Folge auch. Das sind 6 Folgen und zwar die Peter Thiel Story heißt das. Ich habe es bei Deutschlandfunk gehört, gibt es aber glaube ich mittlerweile auch bei Spotify. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon gehört hat.
Ich habe die erste Folge schon mal reingehört, richtig gruselig und alles sehr schrecklich.
Richtig schrecklich, richtig gruselig, aber ich finde...
Klingt ja super.
Ja, nein, aber ich finde es sehr informativ, aber Peter Thiel ist halt... Vielleicht kurz, das ist ein Unterstützer von Trump und man sagt so ein bisschen, dass der Drahtzieher hinter dem Rechtsruck in den USA. Er ist aber auch unter anderem
aus Amerika, ja genau.
Genau, er ist aber auch der Erfinder von diesem Palantir, was gerade diskutiert wird, ob wir das in Deutschland jetzt hier über dieses Überwachungssystem, ob man das einführt und kauft. Also ich kann es wirklich empfehlen für Hintergrundinformationen.
Ja, genau, ich fand es auch sehr gruselig. Ja, gruselig. Die Tech-Bros übernehmen die Welt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe eigentlich wir ergänzen es immer ganz gut, das genaue Gegenteil mitgebracht, eine Serie zur leichten Unterhaltung und die heißt Ted Lasso. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Wunderschön. Ich bin erst vor kurzem drauf gekommen, ist über so einen Fußballcoach. Ich habe eigentlich überhaupt nichts mit Fußball im Hut, aber die fand ich richtig gut und genau, habe nur ein paar Folgen bislang geguckt, aber ich fand es richtig nett und schön und ist einfach viel gut.
Das ist wirklich fürs Herz. Also habe ich auch von vorn bis hinten. Das ist ganz toll.
Wie heißt das? Ted Lasso?
Ted Lasso.
Ted Lasso.
Ja.
Genau.
Ja, wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet.
Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, der DGI, also der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und der Akademie für Infektionsmedizin. Das ist die Fortbildungsakademie der DGI. Alle 3 Institutionen machen uns aber keine inhaltlichen Vorgaben zur Sendung und können deshalb auch nicht für die Inhalte der Sendung verantwortlich gemacht werden. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns immer gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.